HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, hallo. Am Tag nach der Amokfahrt in Berlin herrscht deutschlandweit und natürlich vor allem in Bad Arolsen an der Kaulbach-Schule noch immer große Betroffenheit. Eine Lehrerin ist tot, mehrere Schüler sowie ein Lehrer teils schwer verletzt. Die Schule hatte trotzdem geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrkräfte wurden von Seelsorgern betreut. Und unser Ministerpräsident war auch vor Ort. Vanessa Reller fasst den Tag nach der Tat zusammen.
Schon in der Nacht sind 17 Schülerinnen und Schüler mit Bussen organisiert vom Landkreis zurück zu ihren Familien nach Bad Arolsen gebracht worden. 7 Schülerinnen und Schüler sowie ein Lehrer werden in diesen Stunden noch in unterschiedlichen Krankenhäusern in Berlin behandelt. Die Klassenfahrt, die vor allem Freude bringen sollte, sie endet in einem Albtraum. Bestürzung auch heute bei den Bad Arolsern.
Also ich denke mal, die Menschen, die jetzt hier an der Schule, die haben schon echt zu knabbern. Also man darf so weiter gar nicht drüber nachdenken.
Das ist ein tragischer Moment, ne? Also die Kinder, die Lehrer, die dann davon betroffen sind, die Angehörigen, das ist eine Oberkatastrophe.
Also meine Kinder sind zwar groß, aber ich hatte einen Enkel bei mir zu Hause, der hatte vor 2 Jahren hier Abschluss. Und ja, da habe ich eigentlich nur an die Eltern gedacht und an die Lehrerin, die mein Enkel auch kannte. Schlimm. Ich weiß nicht, was in so Menschen vorgeht.
Wir hören von trauernden Menschen, die zur Schule kommen und Blumen oder Kerzen niederlegen, dass die verstorbene Lehrerin hier an der Schule sehr beliebt war. Eine Mutter erzählt uns, dass ihre Tochter vor 5 Jahren bei der Lehrerin ihren Abschluss gemacht hat. Die Lehrerin wäre sehr engagiert gewesen und auch wenn der Abschluss schon 5 Jahre her ist, hätte die Klassengruppe mitsamt der Klassenlehrerin auf WhatsApp immer noch zusammengehalten. Am Morgen danach. Es ist viel los vor der Haupt- und Realschule. Nicht nur viele Journalisten sind gekommen, sondern auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein.
Mit unseren Gedanken sind wir natürlich bei der Familie der an ihren schweren Verletzungen verstorbenen Lehrerin, die ein ganz wichtiger Anker der Schulgemeinde gewesen ist. Fassungslos macht uns natürlich, dass gerade in Berlin eine Schülergruppe war, die ja aus Freude nach Berlin gekommen ist, weil es ihre Abschlussfahrt gewesen ist. Das macht die Angelegenheit umso tragischer. Und Professor Lorz und ich sind heute gekommen, auch um mit der Schulgemeinde zu sprechen und dem Kollegium zu versichern, dass sie alle mögliche Unterstützung des Landes Hessen erhalten.
Bad Arolsens Bürgermeister Marco Lambion dankte dem Ministerpräsidenten heute für die angekündigte Unterstützung.
Es werden schwere und traurige Tage für Bad Arolsen. Die Nachricht, die uns gestern hier ereilt hat, hat Bad Arolsen schwer getroffen. Wir sind sehr froh, dass wir gestern die Schüler und Schülerinnen wieder in Empfang nehmen konnten, die keiner stationären Behandlung in Berlin bedürfen.
Ein traumatisches Ende einer Abschlussfahrt, die gestern eigentlich mit dem Besuch des Reichstags weitergehen sollte. Die 17 Schülerinnen und Schüler, die inzwischen zu Hause sind, trauern nun hier an ihrer Schule um ihre verstorbene Klassenlehrerin und sind in Gedanken bei ihren Mitschülern, die noch in Berlin im Krankenhaus sind.
Der Tag nach der Amokfahrt in Berlin. Vanessa Reller war an der Kaulbach-Schule in Bad Arolsen. Rücktritt oder Abwahlverfahren, das ist die Wahl, vor die die Koalition im Römer Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann in diesen Minuten stellt. Grüne, Feldmanns SPD, die FDP und Volt haben einen gemeinsamen Antrag in der Stadtverordnetenversammlung eingebracht und fordern quasi in diesem Moment Feldmann offiziell dazu auf, sein Amt niederzulegen. Wegen der Anklage im AWO-Skandal und zahlreicher Fehltritte rund um die Eintracht. Doch Feldmann, der weigert sich. HR-Reporter Frank Angermund hat die Einzelheiten vor der Stadtverordnetenversammlung zusammengefasst.
Der Antrag ist kurz, nur 6 Zeilen lang, doch diese Zeilen haben es in sich. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann soll seinen Stuhl räumen, sein Amt zur Verfügung stellen. Das fordert die Römer-Koalition aus Grünen, FDP, Volt und Feldmanns eigener Partei, der SPD. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Tanja Zapf-Rodriguez.
Die Ermittlungen im Zuge des AWO-Skandals, sein Umgang mit den gegen ihn erhobenen Vorwürfen und jetzt das Fehlverhalten in den letzten Tagen, die sexistischen Sprüche, all das zeigt eben in der Summe, in unseren Augen, dass er nicht in der Lage ist, sein Amt auszuüben.
Sollte Feldmann nicht zurücktreten, dann werde in der nächsten Sitzung ein Abwahlverfahren gegen ihn in Gang gebracht. Ein Ultimatum. Eigentlich wäre es der Koalition lieber, wenn Feldmann selbst zurücktritt, denn ein Abwahlverfahren wäre langwierig und teuer. Doch Feldmann scheint das nicht zu beeindrucken. Er wird nicht zurücktreten. In einem schriftlichen Statement teilt er mit, dass er sich einem direkten Votum der Frankfurter Bürger stellen werde.
2018 haben sie mich mit mehr als 70% wiedergewählt. Wenn die Stadtverordneten es im Juli so beschließen, werde ich mich einer Bürgerbefragung stellen, sodass die Bürgerinnen und Bürger entscheiden können.
Feldmann reagiert auf eine Drohung der Koalition mit einer Gegendrohung. Doch die Frankfurter Politik ist schon lange genervt von der Causa Feldmann. Zum Beispiel SPD-Chef Marc Josef.
Ich kann es Ihnen ganz konkret machen. Ich hatte gerade 1,5 Stunden eine Sitzung zu einem Thema, das die Stadt Frankfurt bewegt. Alle 5 Minuten kamen Anfragen nicht zu dem Thema, sondern zum Oberbürgermeister. Und das geht jetzt schon seit Wochen, teilweise seit Monaten.
Nicht die Sachthemen stehen im Vordergrund, sondern allein der Oberbürgermeister. Und da Feldmann nicht zurücktreten will, geht es genauso weiter. Doch neben einem möglichen Abwahlverfahren steht dem OB mit Sicherheit noch ein Gerichtsverfahren bevor. Doch auch dem noch nicht terminierten Prozess in der AWO-Affäre sieht der OB gelassen entgegen.
Ich bin fest davon überzeugt, meine Unschuld beweisen zu können. Mein Wohlwollen ist nicht käuflich. Ich bin nicht korrupt.
Die Staatsanwaltschaft wirft Feldmann unter anderem vor, dass seine Ehefrau als Leiterin einer AWO-Kita ohne ersichtlichen Grund übertariflich bezahlt wurde. Der Vorwurf lautet Vorteilsannahme im Amt. Viele Politiker kritisieren Feldmann deswegen. Morgens auf der Anklagebank und nachmittags bei einer Veranstaltung in der Paulskirche. Das schade der Stadt. Auch bei den Menschen in Frankfurt ist der Oberbürgermeister Gesprächsthema.
Er schädigt das Amt des Oberbürgermeisters so einer großen Stadt schon erheblich. Ich finde es nicht gut, dass er da keine Konsequenzen zieht.
Ich glaube, die nächsten Einwohner können sich noch mit dem Oberbürgermeister wirklich identifizieren.
Der Oberbürgermeister Peter Feldmann hat gesagt, dass die Unschuldsvermutung zählt. Und so bin ich mir da manchmal eben auch nicht so ganz sicher, weil vielleicht sollte man mal das Gerichtsverfahren abwarten.
Peter Feldmann legt der Koalition noch ein Angebot auf dem Tisch. Er sei zu Gesprächen bereit, um offen über Alternativen zu diskutieren. Ob die Koalition daran überhaupt Interesse hat, wird sich in der Debatte in der Stadtverordnetenversammlung zeigen.
Die Stadtverordnetenversammlung läuft noch den ganzen Abend. Aktuell geht es darum, dass Oberbürgermeister Feldmann aufgefordert wird, zurückzutreten. Über das Ergebnis halten wir Sie hier in HR Info auf dem Laufenden. Sind wir in Sachen Corona aus dem Gröbsten raus oder rauscht eine neue Welle heran, weil wir gegen neue Omikron-Varianten nicht so gut geschützt sind vielleicht? Eine klare Antwort darauf gibt es natürlich nicht. Die Politik aber, die will vorbereitet sein, auch in Hessen, bleibt aber im Großen und Ganzen gelassen, kann man sagen. Wie bereitet sich Hessen auf den eventuellen Corona-Herbst vor? Antworten dazu fasst unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist zusammen.
BA5, dieses Kürzel hört man oft im hessischen Sozialministerium, wo die Corona-Politik für die nächsten Monate geplant werden soll. Hessens Sozialminister Kai Klose von Bündnis 90 Die Grünen rechnet damit, dass BA5 noch vor den Sommerferien zum dominanten Corona-Typ in ganz Deutschland wird.
Möchte im Moment natürlich niemand hören, ich habe dafür auch Verständnis. Gleichzeitig hören wir aber auch von unheimlich vielen Leuten, dass sie viele bekannte Freundinnen, Familienmitglieder haben, die sich jetzt infizieren und vielleicht auch zum zweiten oder sogar dritten Mal infizieren.
Wie gefährlich wird das alles? Davon hängen Gegenmaßnahmen auch in Hessen ab. Der Immunologe Andreas Radbruch von der Nationalen Akademie der Wissenschaften rät der Politik, nichts übers Knie zu brechen.
Aus immunologischer Sicht sind die Grundimmunisierten, das heißt die zweimal Geimpften mit den BioNTech- oder Moderna-Impfstoffen, bereits extrem gut geschützt. Also wir kommen tatsächlich in so eine Richtung von Herdenimmunität.
Diese optimistische Entwicklung würden Studien aus Großbritannien belegen.
Und da ist rausgekommen, dass 99% entweder geimpft oder genesen oder beides sind. Hier würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich in einer ähnlichen Größenordnung leben, weit über 90%, also der über 18-Jährigen, die diese Grundimmunität haben.
Die Bürgerinnen und Bürger derzeit entspannt. Das spürt Benedikt Hart vom Deutschen Roten Kreuz in Frankfurt. Wer zum Testen kommt, tut das, weil es gemacht werden muss. Zum Beispiel für einen Besuch im Pflegeheim oder im Krankenhaus.
Ich gehe mal hin und lass mal einen Test machen, dass ich irgendwie safe bin oder weil ich mich nachher mit meinen Freunden treffe. Das ist tatsächlich selten geworden.
Trotzdem warnt das DAK vor zu viel Optimismus und appelliert an die Politik, Testzentren offen zu halten.
Wir glauben, dass die Zahlen sich Richtung Herbst wieder erhöhen werden. Das sind ja auch die Gedanken der Politik und da werden Tests natürlich wieder ausschlaggebender.
Die Länder bräuchten hier wieder mehr Einfluss und eigenen Spielraum, fordert Hessens Sozialminister Kai Klose.
Die Ständige Impfkommission empfiehlt ja die Viertimpfung, insbesondere für Menschen, die Vorerkrankungen haben oder für Menschen, die älter als 70 Jahre sind. All diese Personen sollten tatsächlich auch die nächste Auffrischung ins Auge fassen.
Außerdem könnte der Bund mit einer Impfpflicht ab 60 eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden und damit auch die Länder entlasten.
Wie bereitet sich die Politik in Hessen auf einen eventuellen Corona-Herbst vor? Andreas Meyer-Feist hat's zusammengefasst. Vielen Dank. Küchenabfälle, Kaffeefilter und Teebeutel dürfen in die Biomülltonne. Staubsaugerbeutel, Plastikbeutel und Glas nicht. Das gilt so auch im Kreis Bergstraße. Nur haben sich daran in der Vergangenheit viele Leute nicht gehalten. Deshalb hat der Kreis vor etwa einem Jahr zwei seiner Müllfahrzeuge mit einem speziellen System ausgerüstet, das Fehleinwürfe in der Biomülltonne automatisch erkennt. Und jetzt gab es eine erste Bilanz, wie gut das denn funktioniert.
Am Eingang der Biogasanlage Heppenheim haben Mitarbeiter des Zweckverbands Abfallwirtschaft zwei kleine Haufen aufgeschüttet. Zum Vergleich. Der eine ist braun-grün, fast sortenreiner Biomüll, auf dem anderen liegen Plastikfolien, Restmülltüten und sogar ein Turnschuh. Landrat Christian Engelhardt nickt zufrieden, denn der eine Haufen wurde von einem Fahrzeug mit dem neuen Erkennungssystem abgeholt, der andere von einem Fahrzeug ohne das System.
Wir können feststellen, es sind weniger Fremdstoffe, weniger Plastikteile, Metallteile, Glasteile im Grünschnitt. Das heißt, es hat gefruchtet.
War vorher fast jede 10. Tonne Biomüll unbrauchbar, ist das mit den neuen Fahrzeugen jetzt nur noch jede 13. Doch wie funktioniert das überhaupt? Der Geschäftsführer des Zweckverbands Abfallwirtschaft ZAKB, Sascha Boxnick, erklärt, dass auf den Müllfahrzeugen, dort wo die Tonnen hochgehoben werden, ein Sender und Empfänger installiert sind. Die untersuchen die Tonnen dann mit Hilfe von Wellen auf Widerstände.
Es erkennt alles, was in irgendeiner Form in einem metallischen Verbund versteht. Und das sehen Sie zum Beispiel bei dem Turnschuh. Wir haben oben Ösen von den Schnürsenkeln. Wir sehen oft Joghurtbecher, wo der Behälter mit Alu ist.
Eine Metallklammer am Teebeutel fällt da noch nicht ins Gewicht. Aber liegen die Fehleinwürfe über einem bestimmten Grenzwert, bleiben die Biomülltonnen stehen, erklärt Boxnick.
Dann hängen wir einen Anhänger dran, wo wir darüber informieren, warum wir diese Tonne nicht mitnehmen konnten. Manchmal ist es ja wirklich ein Versehen, dass irgendwas oben drauf liegt, dann kann man das wegtun und dann wird es das nächste Mal mitgenommen.
Oder man lässt die Biomülltonne als Restmüll abholen gegen Extragebühren. Ein faires System, findet Landrat Christian Engelhardt.
Wenn die Mülltrennung nicht eingehalten wird, dann haben wir einen hohen finanziellen Aufwand, um hier den Müll zu trennen. Wir müssen es dann tun. Und am Ende müssen das dann alle wieder über ihre Abfallgebühr zahlen, denn das, was hier an Aufwand entsteht, wird am Ende auf die Gebühr draufgeschlagen.
Bisher sind zwei von insgesamt 5 Müllfahrzeugen vom ZAKB mit dem neuen System ausgerüstet und fahren immer auf anderen Routen durch den Kreis Bergstraße. Doch der Landrat verspricht, noch in diesem Jahr soll ein weiteres Fahrzeug für rund 60.000 Euro aufgerüstet werden, um den Biomüll noch sortenreiner zu machen.
Wie gut funktionieren die Biomülldetektoren im Kreis Bergstraße? Anna Vogel hat eine erste Bilanz erfasst. Und das war der Tag in Hessen vom Donnerstag mit Sandra Winzer. Die Sendung können Sie wie immer nachhören auf hr-inforadio.de und auch auf hessenschau.de.